Herzlich willkommen zum CNXD Podcast Zukunftsmedizin, in dem ich mit Expertinnen und Experten darüber spreche, was im Gesundheitswesen passiert, wie die Medizin besser, sicherer, menschlicher und empathischer wird und welche Chancen, aber auch Gefahren wir haben. Los geht's! Ich spreche mit Dr. Frank Grossmann. Er ist Tiermediziner. Nach diesem Studium hat er dann einen Schritt auf die Medizin zugemacht, und zwar indem er sich mit der Humanphysiologie befasst hat an der ETH Zürich. Und dort hat er auch als Dozent viele Jahre für spezielle Fragen der Pharmakologie gearbeitet. Das ist aber gar nicht so der Grund, warum wir heute hier zusammensitzen. Er ist spezialisiert auf diesen ganzen Themenkreis seltene Erkrankungen. Darüber spreche ich gleich mit ihm. Aber bevor ich mit dir, lieber Frank, spreche, eine Frage: Was können wir den Menschen oder du noch sagen, was vielleicht so ein bisschen über dieses allgemeine, offizielle hinausgeht?
Ja, vielen Dank, Jochen. Ich freue mich sehr, dass ich bei euch beim Podcast dabei sein darf. Was darüber hinausgeht, das ist eine ganze Menge aus meiner Ebene heraus. Ich bin selber im Bereich der seltenen Krankheiten unterwegs, weil mich das als besonderes eigenes Merkmal als Kind schon begleitet hat. Darüber hinaus mag ich die Farbe Blau und Tiere. Und die spielen natürlich bei mir im Leben eine ganz große Rolle. Dazu kommen wir wahrscheinlich gleich noch.
Nun sag doch mal, wie bist du auf das Themenfeld seltene Erkrankungen gekommen?
Das war eigentlich eine ursprünglich eigene Geschichte, mit der ich selber als Kind betroffen war. Ich war 12 und wurde mit einem sehr seltenen Lymphdrüsentumor diagnostiziert, der eine lange Zeit eigentlich nicht sauber erkannt wurde. Irgendwann hatte ich dann diesen Hodgkin und es gab keine Therapien und man hat mich dann 4 Jahre lang durch die Mühle gedreht in der Medizin und alles Mögliche probiert und das Gott sei Dank erfolgreich. Nach 4 Jahren Therapie war ich dann ausgeheilt, hatte aber eigentlich gar kein Immunsystem mehr und habe mich dann über einen befreundeten Internisten auf die Suche nach Möglichkeiten gegeben, die trotzdem keine Therapie für mein Immunsystem vorhanden war, trotzdem auf eine Suche nach möglichen therapeutischen Schritten für mich zu begeben, die mir wieder mehr Lebensqualität zurückgegeben haben. Das heißt, ich habe pflanzliche Wirkstoffe entdeckt, die mein Immunsystem stimulieren konnten, meinen Darm wieder auf den Weg gebracht, der ja auch komplett im Ungleichgewicht war. Und darüber habe ich dann den Zugang zu pflanzlichen Wirkstoffen gefunden und auch den Zugang über mein Pferd, was ich damals hatte, und habe das dann später, viele Jahre, nachdem ich dann aus meinem Studium herausgewachsen war und in Zürich angekommen, diese Dynamik des Selbstbetroffenenseins, aber auch der Auflösung dieser Thematik einer seltenen Erkrankung mit sich zu bringen, das Leid um einen drumherum zu sehen, viele Kinder, die sterben, Eltern, die hilflos waren, die isoliert wurden. Das Ganze habe ich dann in meiner eigenen NGO, der Orphan Healthcare, auflösen können.
Ich komme darauf gleich nochmal zurück, würde aber doch gerne einen ganz kurzen Moment bei der Tiermedizin bleiben. Du hast Tiermedizin studiert. Wenn du dort jetzt zurückblickst, wovon konntest du profitieren bei dem Thema Tiermedizin auf deine spätere Tätigkeit bezogen?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die ich dahingehend beantworten kann, dass wir in der Anatomie einen alten Professor hatten. Der hat immer zu uns gesagt, die Mediziner schauen auf uns herab, also möchte ich, dass ihr nicht heraufschaut, sondern auf Augenhöhe bleibt. Und wir durften die gesamte Anatomie des Menschen im Studium mitstudieren, außer das Gehirn, das hatten wir frei. Und ich fand das deshalb so spannend, weil die gesamte Humanphysiologie oder auch die Pharmakologie bei uns fächerübergreifend mit Teil des Studiums war. Und das hat mir eigentlich ein sehr breites Fundament über die Physiologie, Pathologie, aber auch die Pharmakologie bereitet, sodass mir dann der Wechsel in die Humanphysiologie. Später durfte ich ja auf diesem Gebiet promovieren und auch in die Pharmakologie viel leichter fiel. Also die Basis eines fundierten, sehr breiten Studiums war der Schlüssel oder ein Teil des Schlüssels zu dem, was ich heute mache.
Du hast dich ganz speziell auch mit pflanzlichen Wirkstoffen beschäftigt. Da gibt es ja nun gerade auch Mediziner, da gucken die tatsächlich so ein bisschen herab, pflanzliche Wirkstoffe. Wo stehen wir heute in der Forschung zu pflanzlichen Wirkstoffen im Vergleich zu all den üblichen, die wir so kennen im Medizinalltag?
Wir wissen eigentlich sehr wenig über pflanzliche Wirkstoffe per se, denn wir haben erst einen Teil davon erforscht und extrahiert. Dass wir eigentlich aus einer Erfahrungsmedizin oder Erfahrungspharmakologie kommen, das geht ja oft vergessen, denn wir dürfen nicht vergessen, dass Aspirin eigentlich ein Wirkstoff ist, der aus der Weidenrinde extrahiert wurde. Nur weil man viel mehr davon brauchte, wurde das irgendwann auf anderen, nämlich synthetischen Wegen, produziert. Aber auch die Chemotherapeutika, die heute zugrunde liegen, wie Cisplatin oder Vincristin, die haben ursprünglich ihre Ebene in der Pflanzenmedizin. Und aus der Erfahrungsmedizin, Hoffmann-La-Roche hat ja ursprünglich auf Pflanzen basiert. Bayer hat ja als Pharmakologie-Werkstatt angefangen, da hieß der Hustensirup für Kinder noch Heroin. Das waren pflanzenbasierte Wirkstoffe, die wir heute nicht vergessen dürfen, weil sie bilden immer noch die Grundlage. Und ich habe gerade gestern einen Artikel dazu gelesen, dass viele pharmazeutische Unternehmen wieder auf pflanzliche Wirkstoffe setzen, die gerade aus dem marinen Bereich kommen, also aus dem Bereich der Meere, aber auch aus dem Bereich der Pilze. Und dort sich aus der Ebene der pflanzenbasierten und der natürlichen Wirkstoffe neue Wirkstoffe für Krebstherapien, für neurodegenerative Erkrankungen wie MS und andere ableiten lassen. Das heißt, das Spiegelbild der Natur, was wir eigentlich in uns tragen, ist ja per se ein Naturmodell. Und die Wirkstoffe, die wir daraus ableiten, auch Antikörper, sind ja eigentlich naturbasiert. Das heißt, wir dürfen nie vergessen, dass wir ursprünglich aus der Pflanzenebene, der Naturebene heraus eine hochmoderne Medizinstruktur aufgebaut haben, die heute eine erfolgreiche Ebene ist, aber trotzdem eine Vergangenheit hat.
Vorhin hattest du schon einmal erwähnt, quasi im Nebensatz, die Orphan Biotech AG. Was verbirgt sich dahinter?
Das ist eine Startup, die ich gegründet habe, um auf pflanzlichen Wirkstoffen Medikament für seltene Krankheiten zu entwickeln. Da haben wir auch bereits zwei in der präklinischen, also vorklinischen Pipeline. Das Augenmerk gilt halt nicht den neuen Antikörpern, die die Pharmaindustrie selber viel besser herstellen kann, sondern wir schauen auf das Wissen, was viele alte Professoren in den Schubladen haben, um die sich keiner gekümmert hat, aber die eigentlich ein hohes Potenzial an Wirksamkeit mit sich bringen. Und auf die ist diese Orphan Biotech AG spezialisiert und mit der wollen wir in Zukunft neue Wirkstoffe, pflanzenbasierte Wirkstoffe, natürliche Wirkstoffe auf den Weg bringen, die dann im Bereich der seltenen Krankheiten, der Orphan Drugs angemeldet werden.
Und damit sind wir endlich bei dem Thema angekommen, nach all meinen Zwischenfragen. Die seltenen Erkrankungen, seltene Krankheiten. Du hast den Förderverein Orphan Healthcare gegründet.
Ja.
Erzähl dazu bitte etwas.
Mir ist während meiner Kindheit aufgefallen, dass seltene Krankheiten ein Schatten seien. In der Gesellschaft haben, dass viele nicht hinschauen, dass viele auch nicht wissen, dass wir über 22 Millionen Betroffene allein in Europa mit einer seltenen Krankheit haben. Die Pharmaindustrie viele Jahre auf das Thema auch nicht eingegangen ist, weil die Patientenzahlen zu klein waren und man nicht profitabel hinaus auf Wirkstoffe fokussiert war, die nur eine kleine Patientengruppe betreffen. Eine Entwicklung eines Medikamentes dauert ja im normalen Zyklus bis zu 12, 14 Jahre. Bei Orphan Drugs, bei den sogenannten Medikamenten für seltene Krankheiten, ist das schneller unterwegs und auch zum Teil viel günstiger, weil die Studienlage, die Patientenstudien viel kleiner sind. Mir ist aber in der gesamten Zeit meiner Kindheit und auch danach aufgefallen, dass der Fokus selten auf die Patienten gelegt wurde. Und die führen im Alltag einen Kampf für Therapien, für Bewusstsein, für Awareness, für Sichtbarkeit, für neues Wissen. Und dafür habe ich die Orphan Healthcare gegründet. Wir machen Health und Care für die Orphan Diseases im alltäglichen Modus aus der Perspektive und für die Perspektive der Patienten.
Vielleicht übersetzt du das nochmal, Orphan Diseases, weil ich glaube, das ist nicht jetzt jedem geläufig.
Okay. Orphan Diseases, der Sprachgebrauch kommt aus dem Angelsächsischen. Da hat man in den 80er Jahren in den USA ein Gesetz entworfen, das hieß Orphan Drug Act, um der Pharmaindustrie und der Wissenschaft mehr ins Bewusstsein zu sprechen und zu sagen, da gibt es ganz viele verwaiste Krankheiten. Das ist eigentlich der übersetzte Begriff dafür. Man nennt sie auch seltene Krankheiten, aber per se sind sie in der Gesamtheit eben nicht selten. In Europa gilt eine Krankheit als selten, wenn sie weniger als 5 Betroffene auf 10.000 gesunde Menschen betrifft. Und das heißt, wir reden heute über ungefähr 7.500 bis 8.000 verschiedene seltene Krankheiten.
Das ist sehr gut erklärt. Vielen Dank dafür, weil ansonsten kann man natürlich jetzt auch Menschen verlieren, sage ich, ne, wenn das zu speziell wird. Wir sitzen hier im 10xD-Podcast und 10xD steht ja 10-mal so schnell digitalisieren im Gesundheitswesen und natürlich trotzdem die Menschen dabei nicht zu vergessen. Für mich ist die Frage dieses Digitalisieren, Digitalisierung, künstliche Intelligenz, hilft uns das bei seltenen Erkrankungen?
Ich gehe davon aus. Wir haben dazu gerade kürzlich einen internationalen Chatbot entwickelt. Der ist bei uns online schon auf der Webseite der Orphan Healthcare verfügbar. Wir haben den sehr genau evaluiert, wie er aufgebaut wurde. Und wir haben inzwischen aus verschiedenen Ländern aus dieser Welt Feedbacks bekommen, dass er exakt die Antworten liefert, die Patienten 24/7, also auch in der Nacht, zu ihren Fragen zu seltenen Krankheiten suchen. Das ist der eine Schritt, der hilft. Digitalisierung auf jeden Fall, weil sie massivst viel Wissen vereint und auch am Wissen wächst, was man in den Chatbot hineinschreibt. Gleichzeitig weiß man, dass künstliche Intelligenz heute dazu geeignet ist, noch viel schneller auf Wirkstoffe, wirksame Komponenten hinauszukommen. So hat man kürzlichst auf eine künstliche Intelligenz auf die Entwicklung eines Antiserums einer Viper in Australien gesetzt und hat mit der AI viel schneller einen geeigneten Wirkstoff entwickelt, der in Zukunft hilft, die Pferdeseren, die ja vorher darüber produziert wurden, einzusparen. Das heißt, künstliche Intelligenz ist für das Tierwohl geschaffen, schneller auf den Punkt zu kommen, einen Wirkstoff zu evaluieren. Und wenn künstliche Intelligenz dabei hilft, Pflanzenextrakte schneller in Einzelbestandteile zu zerlegen und darüber nebenwirkungsarmen Wirkstoff zu entwickeln, würde doch allen geholfen.
Definitiv. Nun werden wir aktuell Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die vielleicht bestimmte Beschwerden haben, die auch schon mehrfach, manchmal sogar bei verschiedenen Ärzten waren und diese Beschwerden im Grunde nicht losgeworden sind. Vielleicht denkt die eine oder andere Person, möglicherweise steckt dahinter auch eine seltene Erkrankung. Vielleicht hat das die Ärzteschaft nicht erkannt. Was kannst du denen für einen Rat geben?
Also grundsätzlich ist es ja nun mal so, dass der Arzt für alles, was im Leidensweg oder im Krankheitsweg verantwortlich gemacht wird, weil der Patient eigentlich bislang ein passiver Partner der Medizin war. Ärzte können heute gar nicht alles wissen, weil es zu viele dieser Krankheiten gibt. Und Ärzte wurden aber nie dazu erzogen, dass sie Fehler machen dürfen, wie in Dänemark zum Beispiel, wenn ein Arzt einen Behandlungsfehler macht und der Patient dadurch einen medizinischen Haftungskontext daraus ableiten kann, wird er von der Regierung unterstützt, dass sie dafür die Verantwortung übernimmt. Weil ich glaube, dass wir von dieser Dynamik, der Arzt ist für alles verantwortlich, wegtreten sollten. Künstliche Intelligenz kann bei der Suche nach Diagnosen sehr viel schneller zu einer zielgerichteten, besseren Diagnose führen, weil sie Datenmengen verarbeiten kann, die der Arzt vielleicht im Alltag nie auf dem Radar hat, weil er nebenbei auch noch viele andere Aufgaben leisten muss. Es führt zu einer verbesserten, schnelleren Diagnose. Das haben wir schon erlebt. Es führt zu einer schnelleren möglichen Einleitung einer ersten Therapie. Und die vielen Fragen, die sich Patienten im Alltag stellen werden, durch die Revolution der Medizin, wie ich es eigentlich immer bezeichne, aufgrund der Seltenheit, können dazu genutzt werden, dass Patienten selber aktiv enabled werden. Das heißt, der Patient wird heute ein Kompetenzpartner des Arztes. Wenn wir das gemeinsam anerkennen, kommen wir schneller in die Therapie. Das heißt, der Kampf der Patienten gegen den Arzt wird zu einem gewinnenden Spiel, eines gemeinsamen Zusammenspiels für eine mögliche Therapie.
Super zusammengefasst. Frank, jetzt sind natürlich auch einige quasi zusammengekommen bei diesen seltenen Erkrankungen über soziale Medien. Die treffen sich über Facebook oder welche Kanäle auch immer. Wie bewertest du das?
Einerseits hilft, das sind unsere Erfahrungen, der direkte Austausch der Patienten untereinander, denn er schafft extrem viel Vertrauen. Das ist wirklich auf Augenhöhe. Ich habe das oft erlebt, dass ich eine Mutter vor mir sitzen hatte, die hat gesagt, und der Arzt wollte doch wirklich mir Glauben machen, dass das und das der beste Weg sei, aber wir wissen doch eigentlich, dass das nicht mehr geht. Das heißt, wenn die Patienten geführt, begleitet und im Vertrauensmodus ausgebildet werden, können sie sehr kompetent unterwegs sein. Da draußen gibt es tausende von Webseiten, die alle möglichen Informationen bereithalten und der Patient selber, der sich auf die Suche macht, kann das zum Teil nicht unterscheiden. Das passiert nicht selten, dass auf einmal der Patient irgendeine Seite findet auf Google oder wo auch immer, eine mögliche Therapieoption entdeckt, händegreifend versucht, die anzuwenden, aber eigentlich damit sich auf ein falsches Feld begibt. Und dann beginnt der Kampf, den ich kürzlich auch in Malta im Gespräch erfahren habe. Dann sagt die Professorin zu mir und dann sitzt diese Mutter vor mir, die alles gegoogelt hat, aber nichts weiß. Dafür helfen Patientennetzwerke, dass der Patient die Informationen, die er mit sich trägt, die für ihn erfolgreich angewendet werden konnten, teilt, aber auch die nicht so erfolgreichen Geschichten. Weil wir brauchen nicht morgen noch eine weitere Therapieoption für den Patienten, die bei dem Patienten vorher schon versagt hat. Social Media hat für mich einen enormen Stellenwert gewonnen bei der verlässlichen Informationsbildung für seltene Krankheiten. So wie wir unseren Podcast, den Chatbot und andere Dinge auf den Weg gebracht haben, merken wir, dass diese Antworten, die wir dort liefern, zielgerichtet Patienten im Alltag helfen.
Sehr gut. Kennengelernt haben wir beide uns, als du ein Kinderbuch in der Hand hattest und so kleine, liebenswerte Figuren. Was steckte dahinter?
Das ist in der Tat so ein bisschen die Auflösung meiner eigenen Geschichte. Ich habe die meiste Zeit während meiner Chemotherapie auf dem Rücken eines Pferdes verbracht. Das hat mir, glaube ich, sehr viel Entspannung, Kraft und Lebensmut gegeben. Ich bin generell mit Hunden und Pferden aufgewachsen. Und da ich natürlich aus der Tiermedizin komme, wusste ich, welchen hohen Stellenwert Tiere als neutrale Botschafter für Kinder haben. Ich wollte immer schon mal Comics machen. Und da ich wusste, dass lustige Geschichten bei kranken Kindern am besten ankommen, habe ich vor ein paar Jahren angefangen, das erste Comicbuch auf den Weg zu bringen. Da Kinder haptisch unterwegs sind, das heißt, die wollen erfahren, die wollen ergreifen, habe ich gewusst, dass diese Figuren aus dem Comicbuch, diese 14 verschiedenen lustigen Charaktere von meinem Hund, der selber eine Hauptrolle drin spielt, dass die begreifbar und ergreifbar werden müssen. Und damit haben wir einen Circular Economy Projekt auf den Weg gebracht. Das heißt, wir lassen die Fingerpuppen alle handgestrickt bei Bolivianerinnen herstellen, die dafür fair bezahlt werden. Die helfen zuerst in der Traumatherapie und inzwischen sind sie auch in der schulischen Bildung angekommen und nutzen dort Kindern, die das Thema Gesundheit, Krankheit auf einer völlig anderen Ebene abgelegt haben. Die helfen beim Lernen und im Verständnis für das Thema selten sind gar nicht so selten.
Da hast du nun einige sicherlich neugierig gemacht. Wie kann man denn an dieses Buch, an diese kleinen Puppen kommen?
Die kann man bestellen. Wir haben dazu einen eigenen kleinen Shop. Die kann man bei der Orphan Healthcare .net, da gibt es einen kleinen Shop, bestellen, dann werden sie auch, solange wir noch welche haben, ausgeliefert. Wir arbeiten gerade an einem neuen Comic, das soll dann noch deutliche Verbesserungen für auch blinde Kinder und andere bringen. Ich darf noch nicht zu viel verraten, wir starten demnächst ein Crowdfunding-Projekt. Das wird dann nochmal Faktor 10 spannender und lebendiger und erlebbarer für diese Kinder, aber man kann das Comic jederzeit bei uns online bestellen.
Super, also nicht nur dazu wünsche ich dir alles Gute, das wird bestimmt super. Und dir, lieber Frank, möchte ich danken für deine Zeit, für all die guten Erklärungen, die haben bestimmt ganz viel Licht ins Dunkel, auch der seltenen Erkrankung gebracht. Vielen Dank.
Ich danke dir.
Vielen Dank für dein Interesse an unserem CNXD Zukunftsmedizin Podcast. Solltest du Fragen zum Thema oder Vorschläge für die nächsten Sendungen haben, dann schreib mir gerne an podcast@cnxd.de. Bis zum nächsten Mal und bleib oder werd gesund.